Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Puh, wie die Zeit vergeht, habe ich gedacht, als ich dieses Buch vor Augen bekam. Hell und hörig, Gedichte aus 25 Jahren von Ulrike Dresner. Denn ziemlich genau vor einem Vierteljahrhundert habe ich sie selbst kennengelernt. Damals fingen wir beide an im literarischen Betrieb, sie mit ihren ersten Gedichtbänden. Wir machten erste Sendungen und dann über die Jahre noch viele weitere, über ihre vielen großartigen Bücher, Romane, Erzählungen, Essays und immer wieder neue Gedichte. Und eine Jubiläumsauswahl, die gibt es jetzt aus diesen 25 Jahren eben. Guten Morgen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Dresner.
Guten Morgen.
Ja, wie war es denn für Sie, diesen Band zusammenzustellen aus Ihrem Gesamtwerk plus über 30 unveröffentlichten Gedichten? Dachten Sie da nicht auch, meine Güte, wo sind die Jahre hin?
Ja, das denkt man da schnell. Es war ein wirkliches Abenteuer und es ist auch ein Geschenk, dass ich das machen durfte, nochmal durch die eigenen Gedichte zu gehen. Und dann entdeckt man, welche Kontinuitäten es gibt. Und es hat mir großen Spaß gemacht, die Gedichte einfach nochmal ganz anders zu arrangieren, zusammenzustellen und die neuen Texte eben auch einzufügen. Und es gibt ja so zwischen den verschiedenen Kapiteln so kleine Teile mit Bild und Text, die ich alle selber zusammengestellt und komponiert habe, die poetologische Reflexionen haben. Und so war es wirklich ein so ganz wunderbarer Weg, in die Vielfältigkeit hinein. Und ich hatte auch Hilfe, ich hatte auch Menschen von außen, die mitgelesen haben, weil auf der anderen Seite besteht ja schon die Gefahr, dass man so ertrinkt in der Menge der Texte. Und als Autorin sieht man ja immer auch den Lebenshintergrund dazu und das ist manchmal sehr störend.
Ich habe aus meinem Bücherschrank mal das Bändchen herausgezogen, mit dem ich Sie eben vor 25 Jahren kennengelernt habe. Anis Otrop hieß es. Und ich muss sagen, als ich das wieder las, dass ich dachte, damals war dieser Dresner-Sound voll da. Das klingt überhaupt nicht so nach Anfang, nach Tasten. Das ist schon so, würde ich sagen, voll entwickelte Muskulatur von Stil und Sujets. Sie empfinden das sicherlich anders, ne?
Nein, eigentlich nicht, weil ich ja, bevor ich die ersten Gedichte veröffentlicht habe, 95, habe ich ja 10 Jahre geschrieben, ohne etwas zu veröffentlichen. Und das ist auch sehr gut so. Die waren auch nicht so weit. Also ich habe wirklich diese Zeit gebraucht. Und das heißt eigentlich schon mein erstes Buch, das waren ja die Gedächtnisschleifen 95. Und ich glaube, da war ich dann sozusagen schon aus den Kinderschuhen rausgewachsen, wenn man das denn jemals tut. Das Interessante ist diese Frage nach dem Sound, weil ich höre den sozusagen nicht, weil da ist, glaube ich, mein blinder Fleck, aber ich fühle den beim Schreiben. Ich merke, wenn der kommt, wenn der sich entwickelt, ich kann den nicht produzieren willentlich und ich kann den wirklich auch nicht richtig wahrnehmen, aber ich weiß, jetzt ist er da und dann entsteht auch ein Gedicht oder kann überarbeitet werden.
Sie haben schon gesagt, wie Sie dieses Buch, das neue Buch jetzt in thematischen Kapitel arrangiert haben und jeweils kurz eingeleitet mit so poetologischen Reflexionen, mit einem Bild. Bei einem heißt es so als eine Art Motto: Gedichte, Denken des Körpers im Zustand der Sprache. Und das ist ein wesentliches Leitmotiv über die Jahrzehnte bei Ihnen geworden, so eine ganz entschiedene Körperlichkeit, Physiologie, Biologie, auch Wissenschaft mit dem entsprechenden Vokabular. Wie hat sich das eigentlich herausgebildet, entwickelt?
Ich glaube, das ist wirklich ein Kern meines Schreibens, auch in der Prosa, dass mich die Frage nach der Verbindung von Sprache und Körperlichkeit interessiert. Also gibt ja so berühmte Sätze wie: die Grenzen der Sprache sind die Grenzen unserer Welt. Und ich kann das nicht ganz glauben, weil ich körperlich Welt anders erlebe, als ich sie beschreiben kann. Gerüche, Geschmack, auch was unsere Augen sehen, ja, seine Farbskala in den Tausenden. Und da haben wir dann irgendwie 5 Grundwörter für Farben und der Rest ist Metaphorik. Also da ist die Sprache viel kleiner als der Körper. Immer wieder hängt der Körper quasi aus dem Sprachraum heraus. Und dazu kommt, dass ich ja einfach nun sozusagen mit einem weiblichen Körper auf die Welt kam und dann auch entsprechend gegendert wurde. Und die Erfahrungen dieses Körpers mache, und es braucht ja nicht viel, um zu entdecken, dass das in der deutschsprachigen Poesie mehr oder minder überhaupt nicht vorkam und wenig Stellenwert hatte. Und so ergab sich mein Interesse tat sich zusammen mit einer Lücke sozusagen. Und als ich 2001 den Zyklus über eine Fehlgeburt veröffentlichte, wurde mir dann erst danach klar, dass das einfach auch ein völlig neuer Gegenstand in der Poesie war. Und da sind natürlich so viele Stimmen und Erlebnisse, die nie poetisch gesprochen wurden, das ist auch ein Teil meines Ansatzes, eben solche Stimmen, Ränder der Sprache, auch Tierstimmen und Pflanzen, darüber zumindest nachzudenken und hörbar zu machen.
Sie haben dieses Motiv aber auch, wie Sie es schon selber sagten, auch in Romanen variiert, auch essayistisch. Ich denke da an das Buch Älter werden. Und in dem Zusammenhang darf ich, glaube ich, mal annoncieren, dass Sie übermorgen Ihren 60. Geburtstag feiern, Frau Dresden.
Sie annoncieren, dann ist es eh schon passiert und das ist auch völlig in Ordnung.
Wie hat sich denn dieses Älterwerden auf Ihre Dichtung ausgewirkt? Was würden Sie sagen?
Sie wird etwas zusammenhängender, wenn man so möchte. Also ich schreibe viel weniger Einzeltexte. Mein letzter Gedichtband ist ja Doggerland, ein halbes Epos, also ein langes Gedicht in verschiedenen Kapiteln, das zurück in die Steinzeit geht. Und im Augenblick arbeite ich an einem Zyklus über Penelope. Also ich arbeite immer noch an der Frage, wie sozusagen die Poesie und die Intensität der Wahrnehmung in der Poesie und die Intensität der Sprachlichkeit mit so etwas wie Erzählen, wie das zusammengehen kann.
Momentan sind wir ja in so einer aktuellen Hochphase von Körperlichkeit durch die Pandemie, die unser ganzes soziales wie biologisches Leben dominiert. Hat das eigentlich auch Einfluss momentan so auf die Lyrikerin Ulrike Dresden? Ich stelle mir gerade vor, wie die Vokabeln Virus und Vakzin in ihrem Kopf poetisch werden.
Ja, tun sie erstaunlicherweise gar nicht. Ich glaube, dass ich dazu viel mehr Abstand bräuchte. Und vielleicht ist aber auch in gewisser Weise dann manchmal das eigene Arbeiten, das ist ja so ein ganz eigener Raum und das Penelope-Thema beschäftigt mich schon lange. Und da kann man dann eintreten und auch über etwas anderes, sich mit etwas anderem beschäftigen. Damit meine ich nicht eskapistisch, das hat das gar nicht. Aber dieses Hineinfiltern der Wirklichkeit in die Literatur. Manche Leute können das ganz schnell. Bei mir dauert das. Ich bin ganz langsam und kann oft auch über Erlebnisse oder so biografische Konstellationen 10 Jahre später überhaupt erst anfangen, darüber wirklich zu schreiben.
Deutschlandfunk Kultur, Sie hören die Lesart und wir sind im Gespräch mit Ulrike Dresdner über Gedichte aus 25 Jahren, den neuen Band Hell und Hörig. Ein Kapitel daraus ist dem Übersetzen gewidmet, Frau Dresdner. Einmal im Wortsinn von Übersetzen, von einem Ufer zum anderen, von Wirklichkeit in Sprache, dann aber auch von einer Sprache zur anderen. Und da schreiben Sie, dass Sie erst angefangen hätten zu dichten, nachdem Sie ein Jahr lang in England gelebt und dort nur Englisch gesprochen hätten. Was ist dann da passiert?
Ja, das muss man wirklich erklären heutzutage. Ich bin in den 80er Jahren als Studentin nach Oxford gegangen für ein Jahr. Damals habe ich noch Jura studiert und in den 80er Jahren gab es keine Handys und kein Internet. Und in England gab es oder in Oxford gab es überhaupt nur 4 Telefonzellen, von denen aus man internationale Anrufe machen konnte. Das heißt, für ein Jahr dort zu sein, das bedeutete eigentlich sowas wie vollkommene Immersion. Und dann kam ich zurück nach Deutschland und hatte eben ein Jahr Englisch gesprochen und das Deutsche guckte mich sozusagen plötzlich mit Abstand an. Von Karl Kraus gibt es ja das Wort, dass die Literatur eigentlich dort beginnt, wo Wörter zu dir zurückschauen. Und ich glaube, genau diesen Spalt erlebte ich. Ich war sozusagen endgültig rausgefallen aus dieser Erstsprachenillusion. Sprache und Welt kleben da immer so auf einem. Ne? Also ein Baum ist eben ein Baum. Und plötzlich sah ich ganz andere Arten und Weisen, mit Zeit umzugehen in einer Sprache oder Metaphern zu bilden. Und da fing ich dann tatsächlich an mit dem Schreiben. Eine unglückliche Liebesgeschichte kam noch dazu. Es war also die perfekte Konstellation, die sich damals einfach nur ziemlich unangenehm anfühlt.
Und immer wenn Sie das Wort Bad gelesen haben, war das automatisch bad für Sie, ne?
Ja, vielleicht nicht unbedingt. Das ist ein Beispiel, aber es passiert einem ja manchmal, dass man sozusagen einfach noch aus einer Sprache kommt und plötzlich wird gewechselt und dann spricht man das falsch aus und dann fällt einem natürlich nochmal die berühmte Willkürlichkeit der Zeichensysteme auf. Und in der Dichtung ist das was anderes. Plötzlich, da arbeitet man damit und sieht, da gibt es aber doch noch ganz andere Musterbildungen, die dahinter liegen. Das müssen nicht einfach immer nur so onomatopoetische Wörter sein, also die Geräusche nachahmen. Aber als Dichterin arbeite ich ja auch mit den Gefühls Valenzen, von so Ketten, von Vokalen zum Beispiel. Und da lädt sich ja dann quasi die Rhythmik und Musikalität der Sprache eben auch mit Semantik auf. Mhm.
Diese Zweisprachigkeit, die zieht sich durch auch Ihre gesamte Lyrik, kann man sagen. Sie waren jetzt kürzlich auch wieder längere Zeit in Oxford Sie haben immer wieder auch aus dem Englischen auch übersetzt. Haben Sie eigentlich schon das mal mit Ihren eigenen Gedichten versucht?
Ja, das habe ich, und ich habe ja auch einen ganzen Roman, Schwitters, der ist auf Deutsch erschienen, aber den habe ich zuerst auf Englisch geschrieben und dann quasi selbst übersetzt und dabei stark umgeschrieben. Der ist auch voller Wortspiele und sowas kann man ja nie direkt übersetzen. Und ein kluger Anglist sagte mal zu meinem Werk, dass es eigentlich eine polyglotte Poetik hat, weil in vieler Weise die englische Literatur eben auch zugrunde liegt. Ich habe eigentlich gelernt, was modernes Erzählen ist bei Virginia Woolf und bei James Joyce, und das hat mich, denke ich, schon auch stark geformt und trägt, zu, glaube ich, zu dem Dresdner Sound ganz wesentlich bei.
Ich habe Ihren Geburtstag übermorgen schon erwähnt. Ein besonderes Geschenk macht Ihnen die Universität Wroclaw. Am Freitag beginnt ein Symposium über Ihr Werk. Da kommen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt zu Wort. Und das ist bestimmt auch etwas Spezielles für Sie, da zuzuhören, als Gast und Gegenstand akademischer Forschung, oder?
Ja, ich bin selber neugierig. Ich habe das zweimal erlebt und es war beide Male etwas ganz besonders Beglückendes, weil in meiner Vorstellung von Literatur und gerade auch von der Poesie, die ist ja nicht einfach nur, die ist quasi nicht vollständig, wenn die nur auf der Seite steht, sondern lebendig und irgendwie ja in seine Bedeutung gehoben wird so ein Gedicht ja überhaupt erst über den Akt, dass es gelesen wird und mit einem lebendigen Menschen zusammenstößt und da sich verbindet, was dazu gedacht, gefühlt, assoziiert wird. Und das ist auch der Punkt, der mich am Übersetzen interessiert. Das ist ja eigentlich eine Form von das Leben weitertragen, das Leben von Texten weitertragen. Und dazu gehört auch immer, dass es sich verändert. Und diese Fluidität finde ich eigentlich besonders schön, sodass man ein Werk, man kann das nie abschließen, und ich weiß, dass Autorinnen darunter leiden, aber mir gefällt gerade dieser Aspekt.
Sie gelten ja selbst längst als Poeta Doktor, als gelehrte Dichterin, und da muss ich Sie jetzt noch was ganz Aktuelles fragen, Frau Dresdner. Wir in der Lesart machen in dieser Woche eine kleine Reihe zur Frage, bräuchten wir nicht auch eine Parlamentspoetin, wie sie Kanada schon lange hat, und darüber gibt es eine interessante Debatte. Wäre das nicht was für Sie?
Ich finde diese Debatte sehr schön. Ich finde den Vorschlag ganz toll, weil er überhaupt sozusagen Gedichte in den Fokus rückt mit der Frage, was haben die mit uns zu tun? Welche Bedeutung haben Gedichte für unsere Gesellschaft? Und dass man einfach mal sieht, das ist nicht so irgendwie dieses staubige Zeug auf einem Sockel, sondern das sind auch zeitgenössische Interventionen. Und mir, ich muss sagen, also ich könnte gar nicht schreiben über aktuelle Anlässe und das dem Parlament vorzulesen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber was mir sehr gut vorstellen könnte und auch gerne täte, mich da einmal einen Monat hinzustellen und Klimawandelgedichte vorzulesen, bevor hier diskutiert und entschieden wird. Und ich fände es auch toll, wenn es ganz viele verschiedene Stimmen sind.
Nachher kommt der Dennis Utlu zu uns, dem werde ich gleich mal mit den zeitgenössischen Interventionen, wie Sie das gerade vorschlagen, konfrontieren. Ja, so, Frau Dresdner, jetzt aber auch ein bisschen zum Geburtstag. Haben Sie uns ein Gedicht rausgesucht? Eins von den unveröffentlichten jetzt im neuen Band. Sie lesen es uns vor.
Ja, das passt auch gut zu unserem Thema. Es ist nämlich ein Gedicht, das durchaus mit Fragen des Anthropozäns zu tun hat. Und die Gruppe, die sich da bewegt, befindet sich in der Arktis. Raised beaches heben sich, befreit von der Schwere des Eises, befreit in der Bedeutung von steigen, durch Millionen Jahre Steinchen durch Zeit. Doch wohin? Die See spült, sinkt. Der Schelf, Gletscher geschliffen, schiebt Terrassen von Kies zur wahlbucklig schlafenden Kuppe, spielt nach Millionen Jahren noch Form Meer. Wir stapfen dahin. Muschelblauklaff, Mikroklimaschutt, schwingender Grund, Treiberde, Vlies. Stapfen. Rutschen, Brillen gegen Licht im Gesicht, das Possessivpronomen meins, deins, die sich hebenden Strände, Als winzige Befestigungsmauern, an Karabinerhaken, nutzlose Telefone uns in die Kleidung gehängt. Gegen Meer, Geest, Gischt, Geist, Gesicht.
Danke Ihnen, Ulrike Dresner. Und haben Sie morgen einen wunderschönen Tag.
Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Tschüss und hello Törich. Der Band mit Gedichten aus 25 Jahren ist jetzt im Penguin Verlag erschienen. 272 Seiten kosten 24 Euro.